palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Liebe Freundinnen des Calcios, hier ist die neue Folge Serie Amore. Druckfrisch gesprochen an einem Montag. Ich grüße euch alle. Ich grüße natürlich Mario Soike. Hallo, moin moin.
Moin moin in den Norden.
Ja, das, ich löse das vielleicht später noch auf, wo ich bin. Ja. Ich bin auf jeden Fall in einem eher hellhörigen Haus zugange, wo sich der Kinderanteil im Vergleich zu Hause verdreifacht hat. Also wenn man da vielleicht was hören sollte, dann wisst ihr Bescheid, woher das kommt. Das ist dann hier über diesen Mikrofoneingang.
Die neue Generationsserie Amore wird da.
Ja, wobei der eine aus der neuen Generationsserie Amore, dem habe ich noch gar nicht gesagt, wie Milan gespielt hat. Aber die letzten Tage waren für das Haus Rieker eh keine guten. Also ehrlicherweise, über Fußball sprechen, schwierig, schwierig. Geht wahrscheinlich vielen Milanisti auch so. Es wird keine Folge, in der ihr Spaß haben werdet, glaube ich. Aber würde mich freuen, wenn ihr trotzdem weiterhört.
Aber vielleicht ja so in die Richtung, so endlich werden da mal die Emotionen auch irgendwie verbalisiert oder
ja,
so,
genau. Weißt du? Ihr könnt ja währenddessen auch laut mitschreien in Kissen oder so. Ja. Das hilft auf jeden Fall, habe ich unter der Woche auch mal gemacht. Oder spazieren gehen oder Fernseher ausmachen, bevor man ihn aus dem Fenster wirft. Ja, genau, aber es wurde fleißig abgeliefert aus der Community, das kann ich schon mal sagen. Die Folge ist wieder eine voll mit Stadionerlebnissen und Einsendungen und Takes und weiß der Geier was. Also das hat schon wieder Freude bereitet. Von daher nehme ich das auch mit dem Grinsen auf, die Folge hier, würde ich mal sagen. Vor allem, wenn wir direkt erstmal ins Deutsch-Österreichisch gehen. Da haben wir noch einen Nachtrag aus der Community. David hat uns nämlich geschrieben, zwei Sachen zur letzten Folge. Ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat. Klammer auf Didi, Fragezeichen, Klammer zu. Ich meine, es war wirklich Didi, ne?
Ich glaube auch.
Aber Anführungszeichen, Anschütten, Ausführungszeichen ist ein urösterreichisches Wort und bedeutet so viel wie patzen. Also wieso sich so viele Teams anschütten, bedeutet, wieso patzen so viele Teams.
Im Übrigen, das macht ja noch Sinn, also die, weiß nicht, ja. Lassen das so im Brauhaus oder so das, das Bier fallen, keine Ahnung.
Ja, das ist tatsächlich das Schlimmste, was man wahrscheinlich machen kann. Ja. Ehrlicherweise, der Spieltag auch schon wieder so, ne? Wenn Top-Teams patzen, dann alle auf einmal.
Stimmt.
Da hat der Kollege Flottmeier auch schon wieder direkt reingeschrieben in meine DMs. Und dann schreibt David noch, zweitens, Inter gelbe Trikots dürfte ein Marketing-Gag gewesen sein. Beim Fanshop bekommt man momentan beim Kauf des gelben Trikots den Aufdruck gratis.
Ja gut, ja. Das, wenn man ein Trikot rausbringt, das sich nicht verkauft.
Ja, also zu Anführungszeichen und Trikots, die kein Mensch braucht, kommen wir später vielleicht auch nochmal. Mhm. Das schon mal als kleiner Spoiler. Zunächst aber lass uns reingehen und aufarbeiten, was in der Coppa Italia passiert ist. Da hatten wir zum einen Inter gegen Lazio und zu dieser Partie haben wir direkt zwei Stadionerlebnisse am Start. Und ich möchte beginnen mit unserem Premium-Korrespondenten Benny.
Ciao ragazzi, hallo Mario, hallo Marius. Ich war gestern im San Siro und habe mir das Coppa Italia-Spiel Inter gegen Lazio angeschaut. Zur Atmosphäre, die Atmosphäre war sehr gut. Die Kurve Nord hat man das ganze Spiel über gehört und auch die Lazio-Fans haben sehr lautstark mitgesungen. Zum Spiel oder auch kurz einmal noch zur Aufstellung. Also Inter ist mit der B-Mannschaft aufgelaufen. Lautaro Martinez, Thuram, Bastoni, Hakan Canalulu und auch Mkhitaryan und Barella, die sind alle auf der Bank gesessen. Und so hat Arnautovic wieder gestartet. Das freut mich natürlich als Österreicher. Zu ihm kommen wir später auch nochmal. Zum Spiel, Lazio ist auf jeden Fall besser ins Spiel hereingestartet. In der ersten Halbzeit gab es aber kaum nennenswerte Chancen. Und so ging es 0:0 in die Pause. Dann in der zweiten Halbzeit hat Arnautović nach einer Flanke beim Eckball einen wunderschönen Volley verwandelt. Das war jetzt, ich würde sagen, das Schönste, einer der schönsten Tore, die ich im San Siro gesehen habe. Und das freut mich als Österreicher natürlich sehr, dass der so einen wunderschönen Volley verwandelt. Dann zum zweiten Tor, das war ein Elfmeter. Da ist Correa in den Strafraum reingetribbelt und wurde zu Boden gelegt. Und so hat Hakan Çalhanoğlu den Elfmeter verwandelt. Und so ging es 2-0 aus. Das Spiel war, ich würde auch sagen, nicht das allerbeste Spiel, aber Inter war halt einfach besser und war halt auch abgezockter. Also die haben, ich würde jetzt sagen, das Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und so sind sie jetzt im Halbfinale und treffen dort wieder mal auf Milan. Und ja, das war mein Stadionerlebnis. Ihr bekommt jetzt eins noch und dann war es das leider auch schon von mir, weil dann geht es wieder zurück nach Wien. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.
Ja, vielen Dank. Es klang schon an, hat er schon gesagt, sein letztes Stadionerlebnis nicht ganz richtig. Es kommt noch eins von Benny. Und ja, dass ich über Arnautović gefreut wurde, natürlich klar. Manolo hat uns geschrieben, na, schade, dass De Vrij im Abseits steht. Ich weiß nicht, wie viel Juve-Brille da dabei war. Ich habe es mir noch ein paar Mal angeguckt.
Also ich fand auch, dass, also es wäre im laufenden Spiel quasi, ist es mir nicht aufgefallen. Als es geschrieben hat, habe ich reingeguckt und dachte, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass er das so bewertet.
Es gibt auch einen Moment, bei dem, wer stand denn im Tor bei dem Spiel? Es war nicht Provedel, oder? Es war der andere. Der Grieche. Mm. Ich komme nicht auf seinen Namen gerade. Mandukas? Nein. Manolas? Manolo. Ja.
Ist ja unangenehm jetzt hier.
Es gibt aber tatsächlich einen Moment,
Mandas. In
dem der Mandas, so. In dem Mandas kurz auch so eine Bewegung macht, wo man drauf schließen kann, dass er versucht, an De Vrij vorbeizugucken. Mhm. Der Ball fliegt aber trotzdem an der anderen Seite von De Vrij vorbei und schlägt so ins Netz ein, dass, klar kann man auch wieder sagen, das sollte, ist regeltechnisch vielleicht nicht komplett ausschlaggebend, spielt aber schon auch mit rein und ehrlicherweise im Sinne des Fußballs muss der Tor zählen.
Ja,
also weil
das stimmt,
er hätte ihn ja niemals gehalten.
Ja.
So.
Ja. Und es wäre sicher, also gut, VAR in Italien ist natürlich das wöchentliche Thema für sich, aber der wird sich das ja schon auch angeguckt haben.
Ja. Gut, wahrscheinlich will. jubelnd, ja. Marotta League VAR, ne? Um das hier mal wieder zu platzieren. Also, ein Österreicher hat sich schon sehr gefreut über dieses Traumtor und auch ein zweiter war da bei dem Spiel. Und das ist sozusagen eventuell ein neuer Stern am Korrespondentenhimmel, Martino.
Liebe Serie Amore Team, liebe Podcast-Hörer, ich wollte euch ganz kurz von meinem Stadionerlebnis bei Inter Lazio in der Coppa Italia vom letzten Dienstag erzählen. Ich hatte mich relativ spontan dazu entschlossen, ein Ticket zu kaufen, da ich gerade auf Erasmus in Mailand bin und auch ein großer Inter-Fan bin, was auch geklappt hat. Ich war in der Secondo Anello Rancho, also mit sehr, sehr guter Sicht. Das Spiel fand im Regen statt. Es hat wirklich sehr geschüttet. Und Inter hat anfangs es schwer gehabt, finde ich. Die erste halbe Stunde hat Lazio eigentlich relativ gut gespielt und konnte auch einige gute Aktionen setzen, die auch teilweise gefährlich waren. Umso mehr kam dann, muss ich ehrlich sein, das erste Tor von Inter aus dem Nichts für mich. Das Tor war natürlich wirklich fantastisch, ein absolutes Traumtor von Arnautović, was mich sehr gefreut hat, da ich als Österreicher großer Arnautović-Fan bin und er ja es bei Inter leider es immer etwas schwer hatte. Dieses Tor war auch etwas eine Erlösung für Inter. Sie haben danach eindeutig besser gespielt und hatten das Spiel unter Kontrolle. So ging es dann auch in der zweiten Halbzeit weiter. Da hatte der Regen dann auch aufgehört. Und Inter hat eigentlich das Spiel auch weiterhin unter Kontrolle, sehr gut, bis auch dann zum zweiten Tor, was ja auf Elfmeter gefallen ist. Der wurde von Hakan sehr gut verwandelt. Und danach die letzte Viertelstunde kam dann Lazio wieder etwas zurück, hatte wieder ein paar gute Aktionen, aber Inter konnte es doch managen und dann relativ ruhig zu Ende führen. Und das Ergebnis war natürlich toll und es hat mich umso mehr gefreut, dass Inter weitergekommen ist, weil sie jetzt wieder auf Milan treffen werden und es hier dann hoffentlich zu einer Revanche kommen wird für das Supercoppa-Finale und die letzten beiden Derbys, die ja für mich aus Inters Sicht nicht nach Wunsch verlaufen sind. Alles in allem hat es mir sehr gefallen und ich freue mich schon auf die nächsten Spiele im Stadion.
Ja, also ich bin ganz hellhörig geworden bei den Worten Erasmus-Jahr. Jetzt weiß ich nicht genau, wann das angefangen hat, aber...
Das verpflichtet.
Ja, das verpflichtet. Tatsächlich kann sozusagen, vielleicht gibt es sogar noch ein Treffen zwischen Benny und Martino. Es klang nicht so, als wären sie da zusammen im Stadion gewesen, aber Österreicher Beteiligung hier im Podcast, überragend. Lieben wir. Dann habe ich vor allem den Social Media Post von Empoli geliebt, nach dem Elfmetersieg gegen Juve. Falls ihr das nicht gesehen habt, das war nur ein Foto des Rasens und dann so in Paint das Endergebnis draufgeschrieben, weil also Social Media Abteilung, ich sehe das auch oft genug auf der Pressetribüne, haben ja diverse Szenarien vorbereitet, auch bei Twitter oder so ist es schon so, sie haben meistens ganze Word-Seiten voll mit Tor für, Tor mit durch den, dies, das. Und anscheinend hat der oder die Social Media, wie sagt man, nicht Host, wie nennt man das, wenn man das Patronat hat für den Social Media Account? Admin. So,
ja,
der oder die Social Media Admin Empolis hatte nicht damit gerechnet, dass man weiterkommt und vergessen, einen grafischen Post für einen möglichen Sieg vorzubereiten. Und deswegen war es dann so ein bisschen oldschool. Ja, oder es war ein gutes Urban Guerilla Post, hat es hiermit in diesem Podcast geschafft. Ja. Was soll man dazu sagen? Ich weiß nicht, ob du halt zu Hause gegen Tabellen 18 aus dem Pokal rausfliegen solltest. Und ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, die erste Saison von Thiago Motta bei Juve geht ohne Titel über die Bühne.
Das ist relativ sicher. Ja.
Er hat dann selber auch noch danach gesagt, ich bin der erste Schuldige, denn ich konnte meinen Spielern nicht vermitteln, was es heißt, das Juve-Trikot zu tragen. Ich möchte mich bei meinen und unseren Fans entschuldigen. Ja, da sind wir auch wieder bei dem Thema, ne? Juve-Trikot, Bürde etc. pp. Manuel aus der Community hat noch dazu geschrieben, so schnell kann es gehen und man ist aus allen K.O.-Wettbewerben raus. Der Auftritt im Rückspiel gegen PSV und auch gestern gegen Empoli waren natürlich katastrophal, da gibt es nichts zu beschönigen. Um das Positive zu sehen, die englischen Wochen sind nun vorbei und in der Serie A befindet man sich gerade in einem Lauf. Jetzt erwarte ich allerdings bis Saisonende spielerische Fortschritte und das Erkennen einer klaren Handschrift Mottas. Die Top 4 sind nun Pflicht, ohne Ausreden.
Ja.
Ich glaube, das kann man so unterschreiben, ne? Gerade wenn man auch sieht, wie anderen da teilweise Punkte liegen lassen.
Ja. Und jetzt ist das mit den englischen Wochen, das finde ich ein guter Punkt. Das ist ja, was man häufig von Trainern hört, gerade auch die in England unterwegs sind und so, wo man dann noch in drei anderen Pokalwettbewerben spielen muss. Dass so dieses, dass man keine Taktik quasi entwickeln kann, weil man eh nur Spielvorbereitung, Regeneration macht und so. Und da hat er jetzt natürlich mehr Möglichkeiten.
Ja, oder keine Ausreden mehr.
Oder keine Ausreden mehr. Ja. Nach dem Empoli-Spiel hat Giuntoli auf jeden Fall gesagt, dass Motta safe, dass nicht über den Trainer geredet wird, so. Mhm. Ist natürlich auch, wenn ein Sportdirektor das sagt, dann schützt er sich natürlich auch immer ein bisschen selbst damit, glaube ich. Mal sehen, dass wir nehmen vor dem Hellas-Spiel auf.
Mhm. Bei dem dann, das könnt ihr dann, falls ihr es davor schon hört oder dann in der Retrospektive mal genau drauf achten, also es wurde schon angekündigt, dass da die Ultras Spieler und Trainer und Management sowohl vor als auch während des Spiels. Finde ich tatsächlich schwierig im Ausbuhen wollen.
Ja.
Ich finde, man kann immer bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch als Fanszene irgendwie ein Zeichen setzen und eine klare Ansage machen. Aber ich finde, sobald das Spiel läuft, ist Support meistens das, was mehr hilft.
Muss man so ausdrücken. Dann machst du dann ab der, weiß nicht, machst 10 Minuten vielleicht Stille. Und dann mit der Del Piero 10 oder so fängt man dann
so
an. Irgendwie sowas, das wäre doch eigentlich besser.
Ja. Genau, die Halbfinals im Übrigen dann Anfang und Ende April, da sind wir wieder bei Hin- und Rückspiel im italienischen Pokalwettbewerb. Und wir haben zweimal, ihr habt es schon gehört bei den Stadionerlebnissen, das Derby della Madonnina und Empoli gegen Bologna.
Italiano rüstet sich fürs nächste Finale.
Ja, meinst du, er holt mal einen Titel? Wollen wir es jinxen hier an dieser Stelle?
Ich würde es ihm gönnen.
So. Ja, schon. Empoli im Finale wäre halt auch irgendwie geil.
Schon, ja, auf jeden Fall.
Das ist eh schon vereinshistorisch gesehen, was sie jetzt da schon geschafft haben.
Ja.
So, dann kommen wir zum ersten Mal zu Milan in Ausführlichkeit, würde ich sagen. Und um das Ganze nochmal von hinten, und wie gesagt, ich habe angedeutet, es wird schmerzhaft werden. Wir können nämlich noch einen Nachtrag staunend behören, und zwar von Chris, der im Stadion war bei Milan Feyenoord, wo ja auch schon die erste große Enttäuschung dieser Saison stattfand.
Ciao ragazzi, ich melde mich hier aus dem schönen sonnigen Rom. Beziehungsweise genauer gesagt meiner zweiten Heimat Palombara Sabina im Lazio, direkt in der Nähe der Wasserfälle von Tivoli. Wunderschöne Gegend, also falls ihr mal einen Urlaub plant in naher Zukunft, fahrt mal raus in die Campagna, entfleucht der römischen Metropole und guckt euch mal hier die Region an, ist wirklich wunderbar. Man kann sehr schön wandern, gutes Essen essen und ein bisschen authentisches Landleben erleben. Natürlich mit dem faden Beigeschmack, dass hier alles Fratelli d'Italia Terreno ist, ja, und man hier sehr viele Abstriche und Konzessionen machen muss, wie man insgesamt auch im Stadion machen muss, wenn man sich in Rom Fußball anguckt, aber dazu später mehr. Mein Kontrast war, am Dienstagabend im San Siro zu sitzen und kurz unterm Dach, also 3 Meter unterm Dach, was im San Siro natürlich aufgrund des Überblicks über das Geschehen und vor allen Dingen die Milan-Kurve halt sehr empfehlenswert ist, halt nur nicht im Februar. Ich habe mir ordentlich den Po abgefroren und trotz Zwiebeltechnik und mehreren Lagen dann doch gefragt, warum ich mir keine Decke mitgenommen habe. Das Spiel an sich hat schon ganz gut eingeheizt, ja. Die Milanisti haben eine passable Stimmung ab dem Sarà perché ti amo gemacht. Oder in dem Fall Milan perché ti amo. Ja, es war ein spannendes Spiel, was bis zur 50. Minute wirklich so war, wie man sich das erwartet hätte. Glücklicherweise hatten wir keine Verspätung, weil es mir sehr daran gelegen war, das Milan-Lied plus Champions League-Hymne zu hören. Deswegen sind wir frühzeitig halt hin zum Stadion, was für italienische Verhältnisse auch sehr gut gemanagt war, im Sinne von, man ist sehr schnell reingekommen. Also ich war selten so schnell im Stadion selbst, ja, also mit Passkontrolle und allem. Das Einzige, was natürlich in Mailand ein Ding ist, wenn man oben unterm Dach sitzt, ist das Hinaufsteigen der Treppen, beziehungsweise das Hochlaufen der Türme. an den Seiten des San Siros, was dann nach der 17. Runde, die man gedreht hat, dann dazu führt, dass man entweder schwindelnd und taumelnd durch die Gegend fällt oder, wie ich das dann halt gemacht habe, einfach gesagt, hey, pass auf, können wir bitte die Treppe nehmen? Ich kann hier nicht weiter im Kreis laufen, sonst kippe ich hier gleich um. Bei den Plätzen angekommen, haben wir festgestellt, dass das Stadion nicht ausverkauft war, was für uns ganz gut war, weil wir halt Plätze hatten in der zweitgünstigsten Preiskategorie, ziemlich weit unterm Dach. Sind dann noch ein bisschen weiter höher gegangen, weil dadurch keine Einschränkungen im Blickfeld mehr zu befürchten waren, die es sonst gab zwischen zwei Tribünenteilen. Es lohnt sich wirklich ganz, ganz oben unterm Dach in den Blöcken Tickets zu holen, weil man dadurch den perfekten Überblick über Spielgeschehen und über das Stadion als solches bekommt. Feyenoord-Fans waren zahlreich erschienen, auch in der Stadt hat man vorher schon überall Aufkleber gesehen und niederländisch sprechende Leute herum taumeln und grölen angetroffen und nicht unbedingt die sympathischste Fanszene Europas, aber immerhin haben sie eine ganz ordentliche Stimmung gemacht, das muss man ihnen lassen. Die Mannschaft auf dem Feld war dann nach 2 Minuten auch sowas wie am Start, nachdem der sehr geschätzte Malik Chow, dessen Diagonalbälle wirklich an Virgil van Dijk in bester Zeit erinnern, den Kopfball über seinen ehemaligen Teamkollegen Timon Wellenreuther gesetzt hat und Jimenez das Tor erzielt, hat sich dann natürlich noch schön bei den Feyenoord-Fans bedankt oder entschuldigt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz. Es sah auf jeden Fall ein bisschen bizarr aus, wie er da mit den Händen gen Himmel gestreckt, betend vor ihnen stand und sich quasi vor ihnen verneigt hat. Also ich glaube, am Ende war es den Jungs, es waren eigentlich nur Jungs, egal, die da oben standen, denn wenn du das Weiterkommen in der Champions League dafür eintauscht, von der wunderschönen Stadt Rotterdam nach Mailand zu ziehen, dann sind die Fans, glaube ich, auch okay damit, wenn du dann nachher ausscheidest und trotzdem deinen Treffer gemacht hast. In jedem Fall war es eine gute Partie, die leider durch den geistreichen Einfall Theo Hernandez doch mal eine schöne Schwalbe einzulegen, rapide in den Keller geschickt wurde. Also wirklich, ich habe selten, mit Ausnahme des vorangegangenen Wochenendes und der Bayer Leverkusen-Vorstellung, so ein starkes Einschnüren eines Gegners gesehen. Also wirklich dadurch, dass Thiau und Pavlovic Granit waren, konnten sie sich halt auch leisten, dann halt sehr hoch zu pressen. Tjani Reinders halt wirklich extrem hoch schieben zu lassen, hinter Felix und Jimenez dann halt wirklich anzulaufen und das Pressing schon in bester Conceição-Manier am gegnerischen Strafraum zu beginnen. Bei João Felix muss man wirklich sagen, was der Junge defensiv abgerissen hat in der ersten Hälfte, war wirklich aller Ehren wert. Also ist jetzt vorher für mich nicht unbedingt als der Defensivstratege in Erscheinung getreten, sondern eher so Typ, wenn man mal einen Zweikampf auch nicht führen muss, dann ist das auch mal ganz nett. Aber also ganz toll, was der da hinten nach hinten gearbeitet hat, wie er da halt in hängender Position halt wirklich fantastisch die früh Pässe durchs Zentrum gestört hat und also wirklich konnte man fast nicht besser machen. Ab der 50. Minute wurde es dann halt schon ein bisschen schwerer und ich kann die Frustration vieler Fans dann auch nach dem Spiel vollkommen verstehen. Also ganz abgesehen von der durchaus schwierigen Persönlichkeit Theo Hernandez mit seinen Off-Field-Issues, um das mal so nicht justiziabel wie möglich zu formulieren. Was ihn da geritten hat, ich vermag es nicht zu sagen. Also der arme 18-jährige Außenverteidiger von Feyenoord tat mir echt leid, da mit Leao und Theo Hernandez ein ums andere Mal eine Welle gegen sich rennen zu sehen, die halt wirklich, wow, nicht zu verteidigen war. Also mit Ausnahme offensichtlich von Rafa Leaos Endprodukt, was einfach inexistent ist. Also ich habe selten so einen ungefährlichen Flügelspieler gesehen. Also er hat mich ein bisschen erinnert an Jonathan Piet-Reuper. Den Jungen konntest du halt wirklich auch sprinten und dribbeln lassen und machen lassen da außen am Flügel. Und im Endeffekt kam dann irgendeine Flanke auf irgendeinen Kopf von irgendeinem Feyenoord-Spieler. Also wirklich komplett ineffizient, komplett am Thema vorbei, was der Junge gespielt hat. Schwierig, auch weil er halt einfach... Man hat gesehen, dass er für sich gespielt hat. Ja, auch, dass er dann halt diesen 18-jährigen Außenverteidiger dann mal noch mal ein bisschen mit einem fiesen Tunnel dann halt demütigen musste. Ja, klar, kannst du machen, ist dann halt auch toll, sieht halt auch im Stadion krass aus, aber wenn du dann deine Flanke auf den erstbesten Verteidiger setzt, ja, dann bringt das halt alles nichts so. Das muss man halt einfach wirklich sagen. Theo Hernandez ein bisschen zielstrebiger, aber also insgesamt war dieser Flügel halt wirklich Schönwetterfußball at its best. Und das kannst du halt gegen, no offense, aber kannst du gegen Venezia, kannst du das halt machen. Dann kommt da auch irgendwie was Zählbares bei raus und dann gewinnst du so eine Partie. Aber also das, was Leao da produziert hat, war nix. Also wirklich null. Ja klar, Dribbles, completed, toller Wert, klasse. Aber also musst halt auch mal deinen Mitspieler treffen, wenn du eine Hereingabe bringst. Oder du bringst halt keine Hereingabe, sondern ziehst halt aufs Tor oder machst irgendwas. Also alles wäre besser gewesen als diese Alibi-Hereingaben auf den erstbesten Innenverteidiger. In dem Fall meistens Hanko. Also, ja. Es ist wirklich Jonathan Piet-Reuper, wie er lebt und lebt. Nur halt mit mehr Flair und mehr Gehalt. Aber ansonsten, schwierig.
Ja, danke Chris. Der hat das spontan eingesendet. Ich habe es jetzt noch nicht gehört, aber wir hören ihn später auch nochmal. Er wollte abliefern vor Veröffentlichung, auf jeden Fall. Und dann gab es ja auch noch den 9. Spieltag, der nachgeholt wurde. Und Bologna schlägt Milan 2-1. Die AC schmeißt mal wieder eine Führung weg. Und da konnte man sich schon so ein bisschen fragen, wie lange geht das noch gut? Oh, ich habe gut in Anführungszeichen gesetzt.
Mhm. Aha, ach so. Mhm.
Aber das habe ich tatsächlich dann noch nicht absichtlich gemacht, weil es ist mir dann erst ganz bewusst aufgefallen beim nächsten Spiel, zu dem wir jetzt direkt kommen. Milan, Lazio, in San Siro, die nächste 1-2-Niederlage. Und da will ich jetzt als erstes nochmal The Legend Benny ins Boot holen, der sich auch dieses Spiel angeschaut hat.
Buonasera ragazzi, hier mein leider letztes Stadionerlebnis zum Spiel Milan-Lazio. Zur Atmosphäre, Die Curva Sud ist erst in der 16. Minute ins Stadion gekommen, weil sie protestiert haben. Und das, weil eben die letzten paar Spiele nicht so verlaufen sind, wie sich das jeder Milan-Fan gewünscht hätte. Dann zum Spiel. Milan ist nicht gut ins Spiel reingestartet. Lazio war hingegen die bessere Mannschaft und haben dann in der 28. Minute das 1:0 durch Zaccagni geschossen. Somit ging es dann auch mit 1:0 in die Pause. In der zweiten Hälfte war Milan ein bisschen besser. Sie haben aber trotzdem keine richtig gefährlichen Chancen kreiert. Und in der 67. Minute bekam dann Pavlovic leider eine rote Karte. Er war letzter Mann und hat den einen Spieler umgekretscht und hat leider nicht den Ball erwischt. Dann hat Milan ein bisschen mehr das Tempo angezogen und hat probiert, Chancen zu kreieren. Milan hatte mehr Ballbesitz. Und dann in der 84. Minute köpfte Chukwueze den Ball ins Eck und erzielte den 1:1 Treffer. Die Schlussphase war ziemlich hitzig und in der 8. Minute der Nachspielzeit gab es dann eine strittige Situation. Maignan erwischte einen Lazio-Spieler und der fiel zu Boden und somit hat sich der VAR das dann angeschaut und es gab Elfmeter, den Pedro souverän verwandelte. Im Großen und Ganzen hat Lazio verdient gewonnen. Für Milan ist das jetzt die dritte 2:1 Niederlage, die zweite daheim. Und man hat im Stadion gemerkt, es sind alle Fans enttäuscht und so kann das nicht weitergehen. Ja, das war leider mein letztes Stadionerlebnis. Und ich habe euch 11 Stadionerlebnisse geliefert, das war mir eine Ehre. Und wenn ihr irgendwelche Tipps oder Hilfe braucht für Tickets für Mailand oder generell Restauranttipps, meldet euch einfach gern bei mir. Ihr habt eh mein Instagram. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Liebe Grüße an die Community und bis bald.
11 Stadionerlebnisse. Also da müssen wir mal wirklich sagen, großartig.
Chapeau.
Ja. So, er hat gesagt, das letzte Stadionerlebnis. Mein lieber Benny, ich hoffe ehrlicherweise, dass du auch, wenn du nicht in Mailand wohnst, nochmal den einen oder anderen Ausflug über die Grenze machst und uns dann mit deinen Stadionerlebnissen uns die Folge hier versüßt. Wurde auf jeden Fall, kann ich sagen, auch unter Kollegen abgefeiert, dass du so viel eingesendet hast. Und ja, da geht das eine Auslandssemester zu Ende. Martino, wir hatten es gehört, vielleicht gerade im vollen Gange. Dann freuen wir uns da über weitere Stadionerlebnisse. Und ihr habt es gehört, Benny hat auch gesagt, ihr kennt sein Insta, wir haben ihn auch schon im einen oder anderen Post verlinkt. Benny takes Photos. Wenn ihr Tipps haben wollt zu Tickets oder Restaurants, wie er es gesagt hat, slidet ihm da gerne in die DMs. Rollen wir es mal ganz kurz auf, weil er es jetzt auch schon angesprochen hatte mit der roten Karte. Ich glaube, da gibt es zum einen einmal den Nachtrag zu machen. Benny schrieb dann noch, dass Pavlovic trotz des Platzverweis mit Standing Ovations und Applaus vom Platz begleitet wurde, weil er wieder einmal einer der Besten am Feld war. Ich glaube, Pavlovic ist gerade auf jeden Fall so einer, der bei den Tifosi gut ankommt, weil er wirklich, ja, man hat das Gefühl, er zerreißt sich.
Ja, genau. Hätte ich auch so interpretiert.
Genau, es ist halt immer von sich zerreißen, ein schmaler Grat zu stets bemüht. Also mal ganz kurz mein Take. Ich finde, das erste Tor geht auf seine Kappe. Mhm. Da kommt ein steiler Ball nach vorne von Guendouzi, ist es, meine ich. Und Pavlovic grätscht da so rein, als würde er am 5-Meter-Raum grätschen und müsste unbedingt den Ball klären. Wenn er nicht hingeht, glaube ich, dass der dahinter postierte Theo rankommt. Oder war es Ciao, der hinter ihm eingelaufen war. Aber ich glaube sozusagen, nur diese etwas überambitionierte Grätsche Pavlovic 30 Meter vorm Tor oder 35 Meter vorm Tor, er bringt dann sozusagen den Ball wieder auf Seiten Lazios. Und in dem Moment kannst du schon sehen, wie unten Conceição sich abdreht und so die Hände beim Kopf zusammenschlägt. Und ich kenne das auch, also vor allem auch, wenn die Mannschaften meines Herzens spielen. Es gibt so Momente, und ich hatte das bei Milan jetzt auch, ohne dass ich da emotional involviert war. Es kommt die Grätsche Pavlovic, ich hatte 5 Minuten davor eingeschaltet, nachdem alle im Bett waren hier. Und dann kommt diese Grätsche Pavlovic, springt in die Füße eines Lazio-Spielers und ich habe gewusst, jetzt fällt das Tor.
Ah, okay.
Weil die waren alle so unsortiert. Klar, auch danach ist dieses Tor noch zu verhindern, ehrlicherweise. Wen würdest du da noch mit in die Pflicht nehmen wollen?
Also, dass Theo im Sprintduell keinen Meter auf Marusic gut macht, finde ich schon irgendwie bezeichnend so.
Ja, okay, stimmt. Ah, Marusic war das. Ja, okay, ja. Das ist, ja. Ja, das stimmt. Ja. Also, dann, da bin ich auch bei Kollege Morave, der das paar Mal angesprochen hat. Sie wirken schon irgendwie alle platt und lustlos, ne? Also, vor allem bei Theo fällt es dann am meisten auf, weil er sonst irgendwie einer ist, der vorweg geht. Und ja, also ehrlicherweise, das gepaart mit diesen, das muss ich mal sagen, diese Trikots, die machen mich komplett fertig. Also, gerade vorhin Freund so ein Bild geschickt von dieser Milan-Truppe und darunter so, ich glaube, das ist so ein Karnevalsumzug von so einer, von so Flötenjungs, die so oben so grüne Mützen aufhaben und gelb, so weißt du, so Mäusefänger von Hameln, ich weiß es nicht, wie nennt man das? So, nur dass das im Vergleich zum Mäusefänger von Hameln da nicht ihm die Leute hinterherlaufen, sondern dass Milan die ganze Zeit der Musik hinterherläuft. Und ehrlicherweise, und dann kommt noch das, was ich gerade vorhin mit den, also das muss mir aber bitte jemand aus der Community erklären, wenn er es weiß. Was zur Hölle soll das, dass die Spielernamen in Anführungszeichen geschrieben sind?
Design.
Also wirklich, also das ist, ich habe jetzt auch tatsächlich, also keine Ahnung. Ja, schon lange drüber nachgedacht, wie wir da den Folgentitel machen wollen. Und ich bin inzwischen dabei zu sagen, vielleicht heißt die Folge in Anführungszeichen, also Anführungszeichen, sogenanntes Mittelmaß, Ausführungszeichen, weil das trifft für die Mannschaft und die Trikots zu, oder?
Ja.
Also, boah. Ja. Ehrlicherweise muss man tatsächlich Lazio noch so ein bisschen den Vorwurf machen. Das ist auch das, was Christian, der aus sich im Lazio-Schwerpunkt war, dazu geschrieben hat. Nichts für schwache Nerven, gar nichts für schwache Nerven. Milan lustlos und ganz komisch harmlos. Wenn Lazio annähernd eine Stürmer hätte, der das Tor treffen würde, wären da locker 5-6 Tore drin gewesen, schon in Halbzeit 1. Ja, muss man sagen, wir haben halt den Sack nicht zugemacht, ne? Und trotz des sehenswerten Kopfballtreffers von Chukwueze, den er, glaube ich, auch so nicht setzen wollte und so auch nie wieder trifft, ehrlicherweise, als die Flanke von Leao reinflog, dachte ich auch wieder, das ist so eine komische, gechippte Flanke mit Unterschnitt, da kriegst du gar keinen Druck drauf als Stürmer. Und nur weil Chukwueze den so komisch trifft, fliegt er dann direkt in den Winkel. So.
Ja, stimmt. Zweikampfverhalten, Tavares, kann man da auch ansprechen.
Komplett falsch gestanden und da hätte sich Lazio das fast eingerissen. An dem Punkt war ich auch irgendwie, man hat gesehen, dass da dann nochmal so ein bisschen was gebrannt hat bei Milan, so ein bisschen. Wobei ehrlicherweise auch das klang wie auf dem Friedhof teilweise San Siro, ne? Also hat Benny ja auch gesagt, Boykott und dann dieser Spielverlauf. Und ich habe noch tatsächlich bei einem Stand von 0-1 sind da Leute schon vor der 80. Minute gegangen und zwar in Scharen. Ja.
Alles um den Verein herum gerade.
Eine Seifenoper.
Also man weiß nicht, wie man das Ruder da rumreißen soll, außer dann halt, wenn die Saison irgendwann zu Ende ist. Und deswegen vielleicht da einmal kurz den einen Take von Marc, einen von seinen 5. Das ist wie Napoli 23-24. Ich hoffe, wir ziehen ähnliche Schlüsse und irgendwie also verpuffter Trainerwechsel und es geht wirklich gar nichts mehr zusammen und Stress mit den Fans dann auch noch irgendwie, die gegen die Vereinsführung sind und so. Das stimmt. Also den Vergleich finde ich nicht so weit hergeholt.
Ja. kommt mir gerade so in den Kopf, weil ich dann gedacht habe, was würde man dann machen? Also man kann ja jetzt schlecht Felix Magath holen, um diese Stümpertruppe mal wieder auf Zug zu bringen.
Ja, Walter Mazzari hat, glaube ich, nichts vor gerade.
Oh, Entschuldigung, da ist gerade noch ein bisschen was mit hochgekommen. Was wäre mit der Kappe?
Der ist, glaube ich, in der Serie B irgendwo am Start.
Okay.
Warte.
Ich habe die letzten Tage öfter über ihn nachgedacht und mir fällt sein Name ständig nicht ein.
Iacchini, er ist tatsächlich vereinslos, war bis, sogar nur bis April in Bari.
Ah, siehst du
mal. Na dann los.
Und ernsthaft, was machen wir, wenn wir vielleicht Carletto nicht nach Rom schicken, sondern nach Mailand?
Ja, okay.
Also das wäre so für mich das Kaliber wie Conte, also einer, der da kommt. Sein Staff macht das Zeug und er stellt sich hin, zieht die Augenbraue hoch und dann läuft Leao entweder oder er wird verkauft. So. Weil anscheinend selbst auf seine Landsmänner an der Seitenlinie scheint er nicht zu hören.
Stimmt.
Ja. Christian hat noch geschrieben, so ein verdienter, aber dennoch ganz glücklicher Sieg und ich finde, das trifft es perfekt. Der Elfmeter in der Nachspielzeit, über den würde ich noch gerne kurz reden. Ähnliche Argumentation meinerseits so ein bisschen wie bei dem vermeintlichen Abseits von De Vrij. Also in der einen Zeitlupe sieht man natürlich, dass Maignan ihn trifft, Isaksen, und auch mit Tempo trifft. Ah, apropos mit Tempo treffen, kurz rote Karte. Bin ich auch bei Uwe Morabe, wenn er auf dem Feld gelb gibt, dann lass es bei gelb stehen. Ja. Es ist keine Verhinderung einer Torchance.
Ja.
Es ist auch unterhalb des Knöchels, aber da ist schon super viel Dynamik in dieser Grätsche und er kommt auch einfach zu spät. Also er rauscht wirklich nur in den Gegner rein.
Aber nicht Verletzung in Kauf nimmt.
Nee, das wollte er, glaube ich, nicht. Deswegen hätte ich da sozusagen tatsächlich, wenn es jetzt im Profibereich die 10-Minuten-Strafe geben würde, was es ja teils in Amateurligen gibt, dann das.
Okay.
Ich verstehe aber, warum der Schiri rot gegeben hat. Weil es in der Dynamik so schon sehr heftig aussieht. Und er auch mit, es trifft ihn nur die eine Sohle, aber das andere Bein geht auch hin und er kommt zu spät. Deswegen ist es für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, finde ich gut, dass der VAR das stehen lässt. Weil es ist keine klare Fehlentscheidung. Die rote Karte kannst du geben. Okay. Das ist so, klar hat, glaube ich, Marc auch geschrieben, oder ja, irgendjemand meinte es, dass ja, so diese 50-50-Entscheidung gerade viel gegen Milan laufen, sehe ich schon auch. Weiß nicht, wo ich das gelesen hatte, aber worauf ich eigentlich noch hinaus wollte. Genau, und dann sind wir beim Elfmeter. Da würde mich natürlich die Kommunikation interessieren. Wenn der Schiri durchgibt, dass er sagt, er hat es nicht wahrgenommen, dass er ihn so getroffen hat und er hat eher wahrgenommen, dass Isaksen einfädelt, was er ja natürlich schon auch ein bisschen macht. Er geht ja natürlich in Richtung des Keepers.
Er sieht ja auch, dass er, wenn er den Ball, gut, ich weiß nicht, wie viele Sekunden, Bruchteile man dann denken kann, aber der Ball ist ja eigentlich weg, nachdem er ihn angenommen hat. So.
Genau, weil er sich den Ball super schlecht vorlegt. Er legt ihn nach rechts weg, der Ball wäre ins Ausgegangen.
Ja.
Als es den Kontakt gibt, ist der Ball noch im Spielfeld. Das ist ganz entscheidend, weil sonst kann es keinen Elfmeter geben. Jetzt kannst du natürlich sagen, Maignan kommt so unbedacht angerauscht, dass das auch schon Einfluss hat auf Isaksen und der den Ball deswegen so weit spielt und dann rauscht er da so rein. Und natürlich kannst du nur, weil der Ball nicht da ist, natürlich auch niemandem auf die Fresse hauen und sagen, ja, der wäre doch eh nicht mehr dran gekommen. Andererseits, finde ich, ist das auch so, wie gesagt, ohne zu wissen, was der Schiri da interpretiert hat. Wenn der Schiri das zum Beispiel selber so gesehen hätte, dass er sagt, naja, der Ball ist weg, der legt ihn sich schlecht vor, der kommt nicht mehr dran, kein Elfmeter. Warum dann nochmal VAR? Ich nehme an, dass der VAR ihm gesagt hat, du, der trifft ihn schon und der Schiri vielleicht gesagt hat, Isaksen lässt sich nur reinfallen, was dann nicht der Fall ist. Ja, ich tue mich insgesamt ein bisschen schwer mit dem Elfmeter. Allerdings hast du auch da Argumente auf beiden Seiten, glaube ich. Whatever. Pedro hat ihn reingenetzt. 3 Punkte für Lazio. Die greifen oben an. Für Milan wird es ganz bitter. Marius hat gerade auch schon angesprochen, also alles um den Verein herum auch gerade drunter und drüber. Ultras waren dann erstmal draußen und haben dann auch gesagt, ja, das amerikanische Modell ist halt gescheitert. So kann man es, glaube ich, sagen. Und dann gab es noch mehr neben dem Platz, nämlich der CEO Furlani hat nochmal gesagt, dass hier alle Entscheidungen nur über ihn laufen und da auch keine Entscheidungen getroffen werden bezüglich eines Sportdirektors oder so. Die Aussage lässt sich darauf beziehen, dass ja wohl Ibrahimovic Kontakt zu Iglitare hatte. Genau. Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine Watschen für den Berater des Managements.
Weil ich Iglitare als... Also würde ich jetzt nicht so blind finden.
Das stimmt, ja. Der hat ja tatsächlich schon auch die ein oder andere gute Transferphase ebenfalls mit einem schweren Vereinsumfeld bei Lazio gut gemanagt, würde ich mal so sagen. Aber auf jeden Fall, es brennt an allen Ecken und Enden. Das wird für uns tatsächlich, glaube ich, in den nächsten Wochen noch sehr unterhaltsam, wie es für die Tifosi ist, die mit dem Verein mitten leiden. Aber ehrlicherweise, ich kann es ja auch nochmal aus Erfahrung sagen, es hat auch noch nie jemand behauptet, dass Fußballfan sein durchweg eine Spaßveranstaltung ist. So.
Das ist ein grandioser Trost.
Ja.
Damit liebe Grüße an Steffen Baumgart.
Topspiel gab es im Stadio Diego Armando Maradona und es endet unentschieden. Federico Di Marco bringt Inter mit einem hervorragenden Freistoß in Führung. Kurz vor Schluss gleicht Philipp Billing aus. Marius hat dieses Spiel aufmerksam verfolgt, noch aufmerksamer als ich, weil ich da gerade noch auf dem Rückweg aus einem Fußballstadion war. Mhm. Deswegen erhelle uns.
Ja, klassisches italienisches Spitzenspiel, würde ich sagen. Und es war so ein bisschen, ich glaube, Christian Bernhard hat das im Kommentar auch einmal kurz anklingen lassen. Inters Leistung hat so ein bisschen an das Spiel gegen Juve erinnert. Mhm. In der Gestalt, dass Führung verdient, danach sehr, sehr gut verwaltet und Napoli eigentlich die meiste Zeit so aus den entscheidenden Räumen rausgehalten. Aber dann so finde ich in der zweiten Halbzeit gerade die Spielkontrolle zu sehr abgegeben und glaube ich damit auch Napoli die Chance gegeben, sich selbst anzuzünden und halt in die Lage zu bringen, das erzwingen zu können. Ich hoffe, das ist irgendwie nachvollziehbar, was ich damit sagen will.
Ich glaube, ich verstehe, was du meinst, ja.
Ja. Also Inter keine oder kaum Entlastung, kaum für Entlastung gesorgt, gerade in der zweiten Halbzeit. Und Napoli ist jetzt echt nicht permanent irgendwie super gefährlich gewesen. In der ersten Halbzeit gab es in der 30. Eine sehr, sehr gute Chance von Lukaku. Kurz vor der Halbzeit hat einmal Bastoni sensationell gut auch gegen Lukaku geklärt. Aber sonst... Ja, also richtig dicke Chancen gab es eigentlich bis zum Ausgleich von Billing nicht. Und ja, Inter hat einfach verpasst, da den Sack zuzumachen oder es überhaupt zu versuchen. Und dass man im Maradona bei einem gegnerischen Trainer konnte, dass da irgendwie nochmal irgendwie das Feuer angefacht werden kann, so dass ich finde, damit muss man rechnen. Und deswegen ist Inter da selbst schuld, dass sie das dann eben in der 86. da quasi aus der Hand geben, den Sieg zumindest, und eine kleine Vorentscheidung im Kampf um den Scudetto.
Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich war mir vor dem Spiel sicher, dass Inter es gewinnt. Mhm. Und gerade aufgrund dieser Form und auch der Kaderdünne, über die wir bei Napoli gesprochen haben, und dass dann Anguissa ja auch noch so als wichtiger Baustein irgendwie so jetzt gerade auch mal nochmal ausfällt. Von daher muss ich sagen, dass gerade auch irgendwie aufgrund des späten Ausgleichs und so kann dieses Unentschieden für Napoli, dass sie das nicht verloren haben, das Spiel immens wichtig sein. Mhm. Also klar, das ist jetzt auch irgendwie keine,
ja, das stimmt,
ist irgendwie keine Raketenwissenschaft, was ich da erzähle, aber das finde ich schon bemerkenswert, dass sie da nochmal zurückgekommen sind, weil das hätte schon einen schon brechen können, auch gerade wenn man dann so einen Freistoß kassiert und dann wissen wir alle, wie Inter die Seele eines Spiels aufsaugen kann, so, ne?
Genau.
Und ja, von daher.
Und da ich habe den Wechsel, also die Verpflichtung von Billing, weil ich den auch jetzt natürlich irgendwie als Spielertypen vorher nicht wirklich gut kannte, weil ich mir nicht so viel Burnmouth reingezogen habe. Aber jetzt so, er ist dann gekommen, ich glaube, für Gilmore, der von Anfang an gespielt hat, spielt ja auch gar nicht so viel, aber jetzt durfte er halt von Anfang an spielen und der ist natürlich, also ist ein guter Sechser, Achter, aber Billing bringt dann nochmal eine ganz andere Körperlichkeit mit und zwar eine, die dann sehr vergleichbar ist mit dem, was Anguissa anbietet und deswegen, dass er dann auch in dieser Situation ist, im Strafraum und das Tor macht, als eigentlich nominell zentraler Mittelfeldspieler, eben genau diesen taktischen Weg geht, den Anguissa sonst auch häufig geht. Kein Zufall, denke ich, und dadurch hat sich dann der Transfer für mich so ein bisschen erklärt.
Ja, macht tatsächlich Sinn, so wie du es erklärst, finde ich. Ja, also dadurch bleibt glücklicherweise erstmal die Meisterschaft spannend. Ich glaube, weil hier ein Sieg von Inter, die 4 Punkte, das wäre schon ein extrem, extrem dickes Brett dann geworden, das wieder aufzuholen.
Ja, ja.
Auch aufgrund des direkten Vergleichs etc. pp. Kommen wir zu Roma. Und die Roma habe ich tatsächlich auch dank der Community noch aus dem 27. Spieltag Kompaktpart nach oben gezogen in die ausführlicheren Spiele. Erstens einmal auch dank Chris, ich habe ihn vorhin angesprochen, just während der Aufnahme ist im Übrigen auch dann verifiziert das Stadionerlebnis reingeflattert. Und der war aber nicht beim Spiel gegen Como, sondern er war bei Roma Porto. Und da gehen wir jetzt nochmal rein.
Ja, ciao nochmal. Mit ein wenig Verspätung von 2 Wochen fast. Jetzt auch das 2. Stadionerlebnis meiner Wenigkeit. Diesmal von Rom gegen Porto aus dem Olympico. Ich hatte die Möglichkeit, das Spiel zu sehen, weil ich meine Freunde in Lazio besucht habe. Und dadurch, dass ein Freund eines Freundes für die Roma arbeitet, bin ich auch durch Zufall kostenlos an Tickets auf der Tribüne gekommen. Das war das erste Mal für mich, dass ich mal den Sud-Teil quasi, den Roma-Teil des Stadions gesehen habe, weil ich vorher halt in einer Art von Stockholm-Syndrom vor allen Dingen im Lazio-Block war und da Fallstudien betrieben habe von wirklich sehr spezifischen Menschen. Aber dazu später vielleicht mal mehr. Jedenfalls war der Blick von der Tribuna natürlich deutlich besser als aus den Distinti, auch wenn das für mich als kurzsichtigen Menschen immer noch sehr schwierig ist, im Olympico wirklich Fußball zu sehen. Aber darum ging es sich ja auch nicht unbedingt. Ich hatte zumindest einen sehr guten Blick auf die Kurve Sud, konnte mir angucken, wie da ordentlich Stimmung gemacht wurde, was halt insgesamt auch deutlich irgendwie interessanter rüberkam als bei vielen Lazio-Spielen. War glücklicherweise auch genau so, dass ich in dem Sektor war, der auf Höhe des Tors war, weswegen ich den Samu-Fallrückzieher natürlich glorreicherweise wirklich auf Blickfeldhöhe hatte. Das war wirklich großartig, eines der schönsten Tore, die ich im Stadion jemals gesehen habe. Und ich meine, ich habe Dimitri Payet und Jack Grealishes Tore direkt von der Ecke, also Volley, Abnahme und Abfahrt, jeweils im Stadion gesehen und hatte da guten Blick. Und jetzt war Samu, also irgendwie sehe ich viele gute Tore. Das war das erste Mal für mich auch gegen Porto. Ich habe sonst ein kleines Faible für die Mannschaft, was ein bisschen darunter gelitten hat, dass ich im letzten Porto-Urlaub, nachdem ich aus dem Stadion wiederkam, dann irgendwo keltische Kreuze an den Ultras-Tags gesehen habe. Was für mich dann halt schon immer ein Zeichen dafür ist, dass ich auf Distanz gehen sollte. Naja, aber das ist ja insgesamt eine Weltlage, in der wir gerade uns befinden, weswegen ich mich dann auch fast nicht mehr gewundert habe, so schlimm und traurig das auch ist. Ich habe mich fast nicht mehr gewundert, dass Samus Tor natürlich mit dem obligatorisch wirkenden, also sei es jetzt Lazio oder die Roma, hunderte, wirklich hunderte Menschen um mich herum aus der Kurve, die sogenannten Affenlaute gemacht haben. Also wirklich nicht nur, dass ich mich geschämt habe, sondern fast wäre es noch zu einer Keilerei gekommen, weil ich halt um mich herum zwei Leute dann halt angeschnauzt habe, dass sie Scheiße sein lassen sollen, was halt nicht so gut ankommt, wenn man das halt macht, aber es ist halt, was soll man machen? So, ja, wirklich, ich kriege es nicht in meinen Kopf herein, wie man das halt gutheißen kann. Und der Kumpel, der mir die Karten organisiert hat, er kam dann in der Halbzeitpause zu uns, hat uns dann davon berichtet, dass die Porto-Fans gerade einen Steward zu Brei geschlagen haben, was natürlich nochmal besonders drastisch war und dramatisch, und hat dann aber auf meinen Hinweis darauf, ja, hier die, also Samu wurde schon auch rassistisch beleidigt, war die Antwort dann, ja, aber immerhin ist es bei uns nicht wie bei Lazio die ganze Kurve. Und wenn das dein Maßstab ist, dann weiß man halt, worum es geht in Italien gerade. So, ja, und was die Stunde geschlagen hat. Ne? Also off-field habe ich das natürlich auch gemerkt. Also ich war in einem Club dann abends im Norden noch feiern. Und nachdem der DJ, Person of Color, sein DJ-Set beendet hat, hat aus irgendeiner Ecke, ich habe es leider nicht gesehen, wo, weil es sonst garantiert auch Stress gegeben hätte, hieß es dann Duce, 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 wirklich in vollem Hals, aus vollem Hals, als wäre das irgendwie ein Anfeuerungsruf für die Roma oder sowas, ja, und irgendwie Begrüßungen in der Reihe von Leuten in Hugo Boss Mänteln, die aus Roma Nord kommen, also reichen Viertel, ne? Und irgendwie die Leute mit dem römischen Gruß, den wir in Deutschland als Hitlergruß kennen, begrüßt haben. So, ne? Also es ist einfach wirklich gerade am Brennen in Italien. Und das hat man halt bei dem Samu-Tor dann gesehen. Und danach war das Spiel für mich halt auch gelaufen. Mir war dann auch eigentlich scheißegal, ob Paulo Dybala dann zwei Traumtore geschossen hat, weil das ganze Spiel einfach für mich so einen eklig faden Beigeschmack hatte, dass ich einfach dann quasi Stimmung eingestellt habe und eigentlich nur noch zugeguckt habe und irgendwie mit meinem Kumpel versucht habe, eine gute Zeit zu haben, weil der natürlich als Roma-Fan, also anderer Kumpel, nicht der Laziano-Kumpel, der natürlich irgendwie Freude hatte, dass die Roma da weiterkommt. Aber für mich war es halt dann wirklich so, oh, Leute, ja, get your affairs in order. Auf der anderen Seite war es dann sehr lustig zu sehen, wie die Lazialis dann halt Angst und Bange waren, dass vielleicht die Roma dann doch gezogen wird im Europa League-Modus und man dann direkt das Derby hat, weil man da keine Lust drauf hatte. Denn die Lazialis sind natürlich Glas halb leer Menschen, während die Romanista Glas halb voll Menschen sind. Das heißt, Roma gewinnt drei Spiele am Stück und man redet davon, dass man eigentlich der Scudetto-Anwärter Nummer 1 ist, die Europa League Pflichtsieg ist und man eigentlich ja auch in die Coppa Italia wieder eintreten soll, was dann wiederum lustigerweise im Lazio in den Lazio-Medien halt auch durch den Kakao gezogen wird. Also die Rivalität ist schon ziemlich, ziemlich lustig, solange es halt nicht an Schlägereien und so weiter gibt. Nur das habe ich halt beim letzten Derby erlebt, dass Leute vom Scooter geboxt wurden, weil sie einen Sieg gefeiert haben. Und also, ja, kann ich wirklich nicht hoffen, dass diese Rivalität dann halt auch im Finale dann gegebenenfalls in der ewigen Stadt ausgetragen wird. Das wäre definitiv ein riesen Sicherheitsrisiko. Auch wenn es natürlich auf einer abstrakten Ebene, wenn man beim Café Sportivo zusammensitzt und ein bisschen sich gegenseitig aufziehen kann, ist das natürlich super lustig und macht bestimmt mega Freude.
Aber ja, wenn man sich die Rivalität dann auch um Stadion und bei den Derbys anguckt, wie toxisch das da abgeht und wie viel auch normalisierte Gewalt da dann bisweilen stattfindet. Ja, da kann ich wirklich nur hoffen, dass die Laziali vorher eine Laziata einlegen oder der Roma-Euphoriezug irgendwo gestoppt wird, weil die beiden im Finale zu sehen wäre definitiv eine Herausforderung für die italienischen Sicherheitsbehörden und vor allen Dingen auch für die Zivilgesellschaft in der Großraum Lazio. Alles in allem muss ich sagen, dass mir das Stadionerlebnis natürlich wieder viel Freude bereitet hat. Die Rahmenbedingungen, also mit Stewards, die von den Porto-Fans ins Koma geprügelt wurden. Und was man dann auch leider auf der Tribüne sah, dass dann da auf einmal ordentlich was abging und man nicht so ganz zuordnen konnte, was das jetzt war. Und auf der anderen Seite natürlich der alltägliche Rassismus, der leider zum Calcio gehört oder zu gehören scheint, wie Roberto Baggios kleiner Zopf und die alte Dame. Also ich bin mittlerweile auch eigentlich nur noch ratlos, weil ja, man einfach sehr, sehr wenig Lust dann noch hat, ins Stadion zu gehen, wenn man halt, sobald man irgendwo in Kurvanähe ist und nicht irgendwo unterm Dach im San Siro sitzt, man dann doch halt einfach mitbekommt, wie viel enthemmte, rassistische Brutalität sich dann halt da einfach abspielt, auch an den Plätzen und auch von ganz normalen Menschen, die im Alltag vielleicht ganz gemäßigt wirken. Und das sieht man dann auch erstmal, was so ein Dammbruch und eine Normalisierung, Bagatellisierung von faschistischen Parteien dann halt auch bedeutet. So, ja. Und das ist sicherlich alles jetzt auch nicht so, dass alle Romanista genauso wenig wie alle Laziali rechtsextreme Faschisten oder Rassisten wären, aber es wird halt einfach auch geduldet. Und ich habe jetzt nicht um mich herum hunderte Leute dann gemerkt, die oder gesehen, die dann aufgestanden wären und ihren Nachbarn mal gefragt haben, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Ja, und man kann hier wirklich vom generischen Maskulin auf Maskulin schließen, denn also die Frauen, die um mich herum auf der Tribüne saßen, die haben jetzt nicht irgendwie Affenlaute gemacht, sondern sich vielleicht beschwert, aber halt nicht rassistisch irgendwelche Ausfälle gehabt. Ja, und natürlich ist das alles nur eine Frage von anekdotischem Erfahren, aber also man kann es ja berechnen und man kann ja auch sehen, wie sich die italienischen Kurven halt einfach entwickeln und wie sich parallel dazu die Zivilgesellschaft entwickelt und dann eins und eins zusammenzählen. Und je mehr Affenlaute in Anführungszeichen und rassistische Ausfälle es auf den Rängen gibt, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass eine Frau Meloni irgendwo durch Nordafrika tourt und Europa zur Festung macht und oder verfassungswidrig irgendwelche Sammellager. Man kann auch sagen, ja, im klassischen Sinne des Wortes Konzentrationslager, also konzentrierte Orte, wo Menschen, die unliebsam sind, die man nicht haben möchte, halt abgeschoben werden, in Albanien errichtet werden. Also ja, das kommt ja alles nicht von ungefähr. Und wenn man dann halt selbst bei Roma gegen Porto nicht drumherum kommt, sich mit der schwierigen Weltlage auseinanderzusetzen, ja, weil man halt nicht nur Roma und tolle Feingesänge hat und geile Stimmung, sondern halt auch einfach diese Form von Fußball, der einfach politisch ist, ja, und das ist einfach politisch. Da kann man sich auch nicht drum herum winden. Ja, wenn man das halt dann halt negiert, ja gut, dann weiß man aber auch, auf welcher Seite man steht. So, ja. Und wie gesagt, ich konnte halt einfach um mich herum weniger Leute ausmachen, die sich dagegen erwehrt hätten oder die sich normal geärgert haben als Leute, die halt diesen Spieler, Samu, der übrigens ein mega, mega Talent ist, ja, unverteidigbar bisweilen, ja, also Ndika hat, glaube ich, bis heute noch Albträume von ihm, ja, die das halt einfach diesen Jungen da, der 20 Jahre, 21 Jahre ist und das Schlimmste, was er gemacht hat, ein Tor geschossen und irgendwie in der falschen Seite des Stadions gefeiert, die dann halt natürlich, weil man halt denkt, dass das halt irgendwie eine Art und Weise ist, jemand anderes zu beleidigen, obwohl es eigentlich nur was über die kognitive Leistbarkeit des eigenen Gehirns aussagt, dieses Verhalten an den Tag zu legen. Ja, aber natürlich ist es halt einfach so, dass es rassistische Kackscheiße bleibt. Ja, und dass sowas halt einfach für Leute, die nicht mal politisch korrekt, sondern halt einfach nur Menschenwürde und Nächstenliebe in einem abstrakten Level gutheißen, ja, dass das halt einfach dann wirklich schwierig wird. Ja, also ich kann mir nur, ich will mir gar nicht vorstellen, wie sich die Spieler am Feld dann fühlen, wenn das halbe Stadion dann auf einmal sowas macht. So, ja. Und da muss halt zivilgesellschaftlich und innerhalb der Kurve halt auch was passieren, weil es sonst halt einfach wirklich für mich auf jeden Fall schwierig wird, nochmal ins Stadion zu gehen, ja, weil ich weiß, dass ich auf so Sachen, wenn ich Pech habe, blöd reagiere, also blöd im Sinne von halt Leute konfrontiere mit sowas. Und dann, wenn du halt in der Unterzahl oder einzeln bist, ne, ja, dann hast du halt ein Problem. Und es waren halt wirklich auch Kinder, ja, irgendwie 15-Jährige. Ja, und es waren auch 15-Jährige, als ich in den Distinti von der Kurve Nord saß und Duncan für Firenze am Ball war, ja, und damit überzogen wurde. Es waren Kinder. Nur diesmal war es halt wirklich so, dass eine ganze geballte Menge um mich herum war, was ich so selbst in den Distinti von Lazio so nicht mitbekommen habe. Ja, da waren es Einzelne und hier war es wirklich so, dass ich halt einfach, ich wusste gar nicht, wen ich halt böse angucken oder irgendwie anschnauzen sollte, weil es einfach so viele Menschen waren. Und es wirklich, also ab der Minute halt wirklich für mich dann darum ging, irgendwie das Ding zu Ende zu schaukeln und dann halt irgendwo auch, ja, meine Schlüsse daraus zu ziehen. Meine Schlüsse sind jetzt erstmal leider, muss man halt einfach wirklich sagen, dass ich das jetzt zweimal hinterfrage, ob ich da ins Stadion gehe. Ja. Weil ich es halt einfach für mich nicht ertrage, sowas. Aber gut, in einer Positive Note haben wir alle jetzt die Möglichkeit, Paulo Dybala noch ein paar Spiele mehr zu sehen. Ja, und das macht deutlich Freude, also was der Junge ableistet. Und Roma kann sich darüber freuen, dass sie Mönchengladbach sowas von über den Tisch gezogen haben, als sie Manu Kone für 2,50 Mark, ja, im übertriebenen Sinne jetzt, aber wirklich, also Manu Kone, che giocatore, ja, also wirklich der perfekte Box-to-Box-Spieler, ein mega, mega, mega Spieler. Hat richtig Spaß gemacht. Also ich wusste am Ende dieser zwei Spiele nicht, wer mir mehr Freude bereitet hat. Tijani Reinders, oder er. Und bei Reinders muss ich wirklich sagen, ist wirklich Top 3 meiner Lieblingsspieler in der Serie A aktuell, weil es einfach eine Augenweide ist, dem beim Kicken gucken zu können. Ja, und ähnlich geht das bei Manu Kone. Also wirklich ganz toll, was der auch als Spieler im Übergang zwischen den Mannschaftsteilen halt auch geleistet hat. Das krasse Gegenteil von Leandro Paredes, wo ich mir bis heute frage, wie der Mann in Profifußball gekommen ist. Weil also außer der blöden Provokation gegen Estakin habe ich da nichts, aber auch wirklich gar nichts gesehen, wo ich sagen würde, ja, das ist ein Nationalspieler, der neben Messi spielt. Ja, das sieht man. Also da war wenig bis gar nichts von zu erkennen. Nun gut, long story short, Roma-Porto, am Feld spektakulär, drumherum schwierig, sehr, sehr schwierig. Wie dem auch sei, ciao a tutti, ich wünsche euch allen eine schöne Woche und weiterhin viel Spaß mit Serie Amore.
Grazie mille. Und ein weiterer Dank geht raus an Jonas, der uns per Mail geschrieben hatte. Und zwar, ciao Mario, ciao Marius, ciao Serie Amore Community. Ich würde mich gerne mal wieder zu Roma und den letzten beiden Spielen, in Klammern Monza-Como, äußern. Zum Rückspiel in der Europa League gegen Porto kann ich leider nicht viel sagen, da ich nur Statistiken und Highlights zur Verfügung habe. Ja, hat ja gerade zum Glück Chris geliefert. Das ist eines von insgesamt 3 Spielen dieser Saison, welches ich leider nicht sehen konnte, also ein Mann des Fachs. Auch wenn Monza erst am Montag lief und somit nicht in der aktuellen Folge auftaucht, na siehste, haben wir das auch noch abgedeckt, wollte ich euch meine Gedanken frisch nach Abpfiff mitteilen. So, Erkenntnisse von Jonas aus dem Monza-Spiel. Auch ohne Kone können wir einen sicheren, / guten Spielaufbau haben, wenn man es konzentriert und ruhig angeht. Shomurodov ist ein super Backup-Stürmer, den ich in der Vergangenheit zu oft zu wenig Respekt gezollt habe. Kreativität ist auch ohne Dybala durchaus vorhanden, vorausgesetzt man gibt Salemakers und Soloi entsprechende Freiräume. Salemakers muss Transferziel Nummer 1 sein. Für 25 bis 30 Minuten muss man ihn mitnehmen. Ja, oder? Kann man durchaus so sehen. Ja.
Klar, also ja. Schon die ein oder andere spielentscheidende Situation jetzt in den letzten Monaten gehabt und kämpfen kann er eh, technisch ist er gut. So. Ist ja nicht der Spieler, der dich zur Meisterschaft bringt, außer du bist Pioli und Milan-Trainer. Aber
ich mag den auch.
Verein mit den Ambitionen der Roma, ja. Superspieler, klar.
Dann schreibt Jonas weiter, Dovbyk war leider ein Flop, der im kommenden Sommer korrigiert werden muss. So gut Shomurodov zuletzt auch war, er alleine reicht nicht für die Ansprüche. Das ist starker Tobak. Aber ja, ich glaube auch der ein oder andere aus der Community hatte sich von Artem Dovbyk ein wenig mehr versprochen. Hummels macht die Defensive so viel stärker, bitte verlängern. Na klar. Grande Mats. Die, in Anführungszeichen, zweite Garde ist besser, als sie phasenweise aussah. Gerade Pisili und Baldanzi bringen eine hohe Qualität und eine Menge Potenzial mit. Standards sind endlich eine Waffe. Das war, was ich jetzt gegen Monza gesehen habe, lässt mich mit Freude zurück und zeigt eindeutig, dass wir auf einem super Weg sind. Der Sieg war verdient, souverän und einer potenziellen Top-Mannschaft auch entsprechend. Meine Gedanken aus dem Como-Spiel sende ich euch dann Sonntagabend und die kommen hier. Ciao Ragazzi. Wie versprochen sende ich euch hiermit noch einmal meine Gedanken zum Spiel gegen Como. Konnten wir den Aufwärtstrend fortsetzen und meine Freude über die Leistungssteigerung beibehalten oder gab es einen Rückfall in altem Muster? Das finde ich gut, er stellt sich selber Fragen und beantwortet diese auch. Kurz gesagt, der Aufschwung hält Stand. Was mich aber definitiv nachdenklich zurücklässt, ist die erste Halbzeit. Zu häufig sind wir da wieder in alte Muster gefallen, zu große Abstände in den Räumen zu den Como-Spielern. Im Zweikampf oft nicht griffig genug und zu passiv. Es wirkte fast ein wenig so, als hätten die Spieler keine Lust. Nach vorne kaum Durchschlagskraft oder Kreativität, da erwartet man bei Spielern wie Pellegrini und Dybala deutlich mehr. Nach der Pause war es dann ein anderes Bild. Wir kamen griffiger aus der Kabine, ein ganz anderes Gesicht, viel kreativer. Die Wechsel haben einen Hallo-Wach-Effekt erzielt die gelb-rote Karte für Kempf, spielt natürlich eine zusätzliche Rolle. Auch die Ansätze von Dovbyk haben mir gefallen. Mhm, siehst du mal. Der Weg, auf dem wir sind, ist ein guter und Europa ist durchaus möglich, wenn man sich weiter auf das beschränkt, was einen stark macht und vor allem bei sich bleibt. Insgesamt finde ich, dass wir eine gute Leistung gezeigt und zu Recht das Spiel gewonnen haben. Vielleicht findet es einen Platz in der neuen Episode. Jo, hiermit passiert. Ich freue mich so oder so auf die Folge und verbleibe mit besten Grüßen aus der Stadt, wo ein Fluss einen großen Bogen macht. Ja, lieber Jonas, da grüße ich doch, je nachdem, wo du wohnst, einmal über die Weser drüber zurück. Da sind wir uns wahrscheinlich so nah wie schon lange noch nicht. Noch nie, so ist richtig. Ja, ehrlicherweise an der Stelle noch erwähnt, Claudio Ranieri, Trainer des Monats. Philadelphia-Trainer des Monats.
Philadelphia-Trainer. Der Cremige.
Cremig. Ja, also mein Gott, also die Roma, sie ist ins Rollen gekommen.
Auf jeden Fall. Und jetzt kleiner Zwischenblick auf die Tabelle. Das ist ja auch nochmal ein Nachtrag zu Milan. Bologna haben wir zwar noch nicht gesprochen, aber die Tabelle von Platz 6 bis Platz 9 liest sich mittlerweile so: Bologna 47, Fiorentina 45, Roma 43, Milan 41.
Wie gesagt, sogenanntes Mittelmaß.
Ja, aber hättest du das vor 4 Wochen jemandem erzählt? So?
Bei der Roma? Nee, glaube ich eher nicht.
Ja, generell, also generell, dass die Tabelle dann so aussieht.
Ach so, meinst du, ja. So, machen wir den 27. Spieltag rund, würde ich sagen. Von dir gerade angesprochen, die Fiorentina gewinnt 1-0 gegen Lecce. 9. Minute, Robin Gosens, ein Kopfball, wie er im Lehrbuch abgebildet ist.
Aha.
Oh, das war ein formidable Header. Schön gegen die Laufrichtung vom Torwart, tolle Flanke, eingeschädelt. Ehrlicherweise stellt mich, das Spiel habe ich ein bisschen geguckt, vor allem die zweite Halbzeit, Laviola dann doch ein wenig vor, das ein oder andere Rätsel ist da schon dominant. Man verschießt dann noch einen Elfmeter in Persona von Lucas Beltran und dann hat man aber ehrlicherweise wahnsinnig Glück, dass man dieses Spiel gewinnt. Es gibt in der Schlussphase so einen, den Klassiker, du musst bei einer, nach einer Standardsituation musst du einen Abschluss generieren. Also du musst den auch von mir aus den Ball sonst so 20 Meter am Tor vorbeischießen. Aber was du nicht machen darfst, ist einen wobei, da ist es gar nicht passiert. Die sind zum Abschluss gekommen, sowas. Aber Ecke in den Rückraum gespielt und dann Abschluss, Unterkante, Latte, von da springt er raus und dann entsteht ein Konter. Also okay, man kann ihn da keinen Vorwurf machen. Okay, aber und dann entsteht ein Konter und dann muss das eigentlich das 1-1 für Lecce sein, allein vom Torwart. Und in der Folge, tatsächlich hat noch der eingewechselte Gudmundsson, ich habe schon ein paar Mal gesagt, das ist irgendwie, in dem Spiel hat er sich mal Selbstvertrauen holen können, der ist, glaube ich, insgesamt nur 5 Minuten auf dem Platz und vergibt 2000-prozentige Torchancen.
Ja.
Nun gut, weil wir vorhin bei der Tabelle waren, ich habe mir gerade mal den Spaß erlaubt zu gucken, was wäre, wenn. Atalanta 0-0 gegen Venezia. Die haben jetzt, der zwischendurch, ja, das ist 5-0 gegen Empoli. Aber 0-0 gegen Venezia und gegen Cagliari. Machst du da mal 2-mal einen Sieg draus? Na, ich bin der König des Konjunktivs beim Fußball. Aber rechne mal bei Atalanta 4 Punkte oben drauf, wenn sie gegen Venezia und Cagliari gewinnen. Wo sind sie dann? Erster.
Ja.
Dann wären sie Erster.
Stimmt, 4 Punkte. Punkte, ja.
Dann wären sie einfach Erster. Ja.
Die Inkonstanz.
Ja.
So, es ist nämlich zweimal auswärts 5-0 und darauf zweimal eben diese 0-0s.
Ja, die müssen die Tore besser verteilen. Das war aber auch schon immer so ein bisschen. Ich kann auch in dieser Saison, auch dieses Heimspiel in der Champions League gegen Celtic, wo sie eigentlich 10 Tore machen müssen und keins machen. So,
stimmt.
Also, ja.
Ja.
Springen wir schnell weiter. Udinese Parma 1-0. Thauvin 11 Meter, obwohl Luca auf dem Platz stand. Hat er sich gefügt und er hat verwandelt. Also Parma nur aus 11 Metern zu überwinden, also Defensive wirkt stabilisiert, trotzdem 0 Punkte. Schon ein kleiner Dämpfer.
Ich war Samstagabend unterwegs und konnte das Spiel deshalb nicht 90 Minuten gucken. Das ist auch für eine, also no hate gegen beide Mannschaften, aber was ist das auch für eine Ansetzung?
Ja.
Das muss Sonntag 15 Uhr laufen.
So.
Eigentlich. Aber Udinese zu stabil einfach, so von dem, was ich mitbekommen habe. So machen von denen möglich, mit den Möglichkeiten, die sie haben, weiter unter Coach Costa einen super Job. Und trotzdem war das, so wie ich es mitbekommen habe, von Parma recht stabil. Der Elfmeter ist einer, klarer Handelfmeter. Ich habe ja auch schon mal erzählt, was ich von Baloch halte.
Ja.
Ja, und dann gibt es halt also zwei Chancen von für Mann und Almqvist gibt's. Noch ein bisschen mehr Selbstverständnis geht da dann vielleicht einer von rein. Aber halt in der Phase des der Entwicklung gerade noch nicht.
Okay. Weise Worte. Monza ist abgestiegen, oder? Können wir uns darauf festlegen?
ja.
Verlieren zu Hause 0-2 gegen Torino. Elmas und Casadei. Elif Elmas, der, dass der jetzt bei Torino spielt, das hatte ich auf dem Schirm, ne?
Hä, wo, also, die beiden Winterzugänge, ne?
Ja,
den Toren.
Ja. Aber es ist schön, dass Elif zurück in der Serie A ist und da seinen Spaß hat. Besser als da in Sachsen da rumzulaufen. Da, genau. Bologna schlägt Cagliari trotz Rückstand mit 2-1, zweimal aus Solini, auch einmal per Strafstoß. Da drehen die Rosso Blu das Spiel und du hast ja angedeutet, guter Weg da, den Italiano hat dann mit noch einem möglichen Coppa Italia-Finale, muss man sagen, ehrlicherweise. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist das, finde ich, tatsächlich die bemerkenswerteste Amtsübernahme, finde ich tatsächlich sogar noch echt ein bisschen bemerkenswerter als das bei der Fiorentina. Weiß nicht genau warum, aber ich glaube halt auch einfach, weil Ferguson so lang weg war, weil Zirkzee gegangen ist. Ja, irgendwie. Ja. Holt mich ab.
Ja, also ich meine, wir waren uns ja in der Saisonvorschau einig darüber, dass wenn die irgendwie 9., 8., 9., 10. werden, dann ist das alles vollkommen in Ordnung nach dem Überperformen und dem Abgang von so vielen Leistungsträgern. Und dafür finde ich, ist tatsächlich Bologna schon fast wieder mit die positive Überraschung der Saison.
Ja, safe. Weiterhin sehr stabil, Genoa, also fast zu Hause verloren gegen Empoli. Da lange die Gäste aus der Toskana geführt durch ein Tor Crassis, aber Vasquez mit dem Ausgleich in der 81. Da muss man einfach tatsächlich, kann man glaube ich sagen, dass Genoa im gefestigten Mittelfeld fast angekommen ist, mit 9 Zählern Vorsprung jetzt vor Empoli und den ersten Abstiegsplatz.
Stimmt. Ja. Hätten sie wegen mir auch gerne gewinnen können, das Spiel. Aber also, dass der Ausgleich noch kommt, ist auch in Ordnung.
Ja. Nach Aufzeichnung dann noch Juve Hellas, aber weil wir gerade dabei sind, kurzen Überblick. Also Inter ein Zähler mit 58 Punkten vor Napoli, 55 Punkte hat Atalanta, dann auf Rang 4 Lazio, könnte jetzt halt noch von Juve überholt werden. Bologna aktuell 6., 2 Punkte vor der Fiorentina, die 45 auf dem Konto hat. Dahinter die Roma, Milan, Marius hat das gesagt, und Udinese auf Rang 10 mit 39, wie gesagt, also nach so einem Zwischentief jetzt wieder mehr als stabil, machen wenig falsch. Torino, ja, da wo sie jetzt dann halt, ja, 11., 34 Punkte. Und dahinter halt dann Genoa 31. Como könnte noch einen Rang runterrutschen, sollte Hellas bei Juve gewinnen. Aber Como mit 28 auch echt gut dabei.
Eigentlich so, also es ist nicht hundertprozentig sicher, aber mit so von dem, was die im Durchschnitt an Punkten pro Spiel holen,
ja,
steigst du auf jeden Fall nicht mehr ab.
Ja. Also ich würde sagen, also mal angenommen, Hellas holt nichts bei Juve, dann geht da ab Rang 14 mit 26 Zählern die wirklich in Gefährdungsteams los. Dahinter Cagliari 25, genau wie Lecce. Parma hat 23, damit ein Zähler vor Empoli und dem ersten Abstiegsplatz. Venezia ist noch nicht ganz kaputt, würde ich mal meinen, mit 18 Punkten. Das sind halt auch nur 5 auf Parma, ne? Und Monza, aber 14 Punkte, wie gesagt, sehe ich undeutlich, dass da noch was geht. Was gehen wird auf jeden Fall diese Woche, und zwar im Europapokal. Mittwochs, frühe Anstoßzeit, 18.45 Uhr, Feyenoord gegen Inter. Und dann haben wir um die gleiche Uhrzeit, aber am Donnerstag, das Hinspiel in der Conference League, die Fiorentina bei Panathinaikos, und um 21 Uhr dann empfängt die Roma den Athletic Club aus Bilbao. Am 28. Spieltag auch, ich weiß gar nicht, ob so richtige Abstiegskracher mit dabei sind, so von den Spitzenteams, die man sich auch gerne anguckt, ist natürlich zu erwähnen, dass es zum Duell Napoli gegen Florenz kommt. Super spannend, wie ich finde. Und wer möchte, schaltet gerne am Sonntagabend ein bei Juve gegen Atalanta, wenn ich das Spiel gemeinsam mit Marc Schnaddi Schnatterer begleiten werde. Mhm. Ich gucke gerade, ansonsten ist es viel. Ja, okay, Como, Venezia.
Ja. Also ist schon, das ist, wenn ich mir den Spieltag so angucke, ich werde mir Parma Torino auch nicht angucken können, weil ich zu dem Zeitpunkt an der Förde im Stadion bin, gegen den VfB. Aber wenn man das zu Hause gegen Torino gewinnt, dann kann man echt auf die Konkurrenz Boden gut machen, würde ich sagen, weil, also gut, Cagliari spielt zu Hause gegen Genua, aber sonst Lecce Milan, Inter Monza, Hellas Bologna, Empoli Roma, also die spielen alle gegen Vereine aus den, so aus den Top, also aus der oberen Tabellenhälfte. Dass es ein Top ist, kann man bei Milan ja nicht mehr sagen, aber.
Wie gesagt, ich sehe da einen Heimsieg, sehe ich da. Ich verrate nicht, bei welchem Spiel. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Das könnte so ein Spieltag werden, an dem dann nochmal viel durchgewürfelt wird oder auch welche von unten nochmal ranrücken können. Ja, sehr schön. War doch mal wieder eine pickepackevolle Folge. Ich rede doch noch ganz gerne über Fußball. So, schön, dass ihr zugehört habt. Marius, danke für deine Zeit. Komm gut durch die Woche.
Vielen Dank dir. Du bist im Urlaub.
Also. Ach so, richtig, stimmt. Ja, das ist ja auch fast wie Urlaub. Sierra Morra ist wie Urlaub für mich. So.
Ja.
Liebe Grüße gehen raus an die Community. Macht es gut. Bis dann.
Genau. Genießt die Sonne, wenn ihr sie habt. Hier ist sie gerade. Ciao.
Palla tagliata. Messa fuori. C'è Pirlo. 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 Ancora Pirlo di testa.